Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Hallo, willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Films Freud, Jenseits des Glaubens, der am 19. Dezember in den deutschen Kinos startet und der in den Hauptrollen Anthony Hopkins als Sigmund Freud und Matthew Good als C.S. Lewis zu bieten hat. Lida, erstmal ein Hallo an dich und gleich danach die Frage, kannst du eben uns kurz erklären, C.S. Lewis, woher könnte man den kennen?
Der hat die Chroniken von Narnia verfasst und ist damit einer der einflussreichsten Sci-Fi-Autoren des englischen Sprachraums.
Sci-Fi oder Fantasy?
Oh ja, Fantasy, sorry. Ja, mein Mistake, also Fantasy.
Sigmund Freud ist, glaube ich, der Vater der Psychoanalyse. Und mir wurde jetzt von Leuten gesagt, die mit Psychologie wesentlich mehr Erfahrung und noch Ahnung haben als ich, weil sie es beruflich machen, dass der mittlerweile gar nicht mehr so wichtig ist für diese Wissenschaft. Weißt du da vielleicht ein bisschen mehr?
Ja, also Sigmund Freud, so ziemlich alles, was er gesagt hat, wird von ernstzunehmenden Psychologinnen heute als Humbug abgestuft. Psychoanalyse war schon immer näher an Pseudowissenschaft als an echter Wissenschaft. Und gerade die komplette Sexualisierung von so ziemlich jedem Aspekt des menschlichen Lebens, die Freud durchgezogen hat, kann man heute einfach unter Fetischismus abstempeln. Hinzu kommt noch, dass er einige mehr als fragwürdige, frauenfeindliche und auch rassistische Ansichten hatte. Und nicht zu vergessen, ein ja stark klassistisch geprägtes Weltbild und übergriffig auch gerade gegenüber Patientinnen sich auch in einer Weise übergriffig verhalten hat, die einfach für einen Arzt, also für einen seriösen Arzt völlig unakzeptabel ist. Also er hat das definitiv ausgenutzt in jeder Hinsicht. Insofern Freud eine Figur, die man mehr als kritisch betrachten muss.
Okay, dann drücke ich es jetzt mal polemisch aus. Wir haben einen Pseudowissenschaftler und wir haben einen Fantasy-Autoren und beide reden über Gott. Klingt für mich erstmal nicht wie ein Film, den ich besonders interessant finde. Worum es genau in Freud jenseits des Glaubens geht, das kannst du uns bitte mal kurz sagen.
Es kommt also zu diesem rein fiktiven Treffen zwischen C.S. Lewis und Sigmund Freud gerade zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, den England vor wenigen Tagen, als die Handlung einsetzt, eingetreten ist, was auch schon dazu führt, dass es Bombenalarme gibt, die dann C.S. Lewis' Kriegstrauma wieder wachrütteln. Freud wiederum hat zu kämpfen mit seiner ja mehr als problematischen Beziehung zu seiner Tochter, die zum einen lesbisch ist, was er nicht akzeptieren kann, zum anderen eben ihr ganzes Leben seiner Arbeit unterstellt und so einen typischen, ja, also eine typisch freudsche Abhängigkeit ihm gegenüber hier in diesem Film hat. Ob sie das in der Realität hatte, das ist mehr als fraglich. Aber das sind so die Parameter, die uns während dieses sehr, sehr langen Gesprächs begleiten. Freud selber hat auch körperliche Schmerzen, denn er leidet da bereits im Endstadium an dem Krebs, dem er dann auch schließlich erliegen wird.
Mundkrebs tatsächlich. Und da gibt es tatsächlich, also es gibt so ein paar Szenen in dem Film, die, also der ist nicht besonders brutal, aber wenn man wie ich so ein bisschen so bei Szenen immer so denkt, da gibt es da schon den einen oder anderen Moment, der mir durch Mark und Bein gefahren ist. Und hier kommt meine erste und glaube ich meine größte Kritik an dem ganzen Film. Ich finde das von der Idee her super. Du hast halt diesen Freud, du hast diesen C.S. Lewis. Und die unterhalten sich, weil der eine glaubt an Gott, der andere glaubt nicht an Gott. Und daraus entwickelt sich, ja, wenn man so will, ein Streitgespräch. Aber dieses Gespräch wird zum einen immer wieder von so Rückblenden wirklich, ja, aufgehalten. Und zum anderen hat dieser Film einfach null Feuer. Also das ist halt wirklich so ein biederes, nerviges, eintöniges nicht klischeefest, aber so eine Ansammlung einfach von total ermüdenden Gegenüberstellungen. Der eine sagt das, der andere sagt das. Ich erwarte nicht, dass es ein Film ist, der am Ende mit dem Sieger davon kommt. Ja, wobei ich ganz klar sage, ich weiß, wem ich die Münze zuwerfen würde. Aber dass so eine interessante Ausgangslage für so einen fast schon Schulfilm wirkte der teilweise, auf mich halt wirklich vergeudet wird, boah, das hat mich echt ein bisschen, ja, sauer gemacht. Ich sag's, wie es ist.
Das ging mir ganz genauso, insbesondere, weil diese durchaus komplexen und sehr, wie ich schon vage angedeutet hätte, habe, kritisch zu betrachtenden Figuren hier vollkommen idealisiert werden und auch auf eine Weise versucht werden, als modern und zeitgemäß in ihrer geistigen Einstellung darzustellen, die allem, was sie vertreten haben, entgegensteht. Es mag durchaus es wert sein, dass man sich, also oder vielleicht sollte man sich auch durchaus diese alten Männer-Ikonen hervorkramen, um sich kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen, auch durchaus filmisch, was auch sehr spannend und ergiebig sein könnte. Aber gerade das passiert hier nicht. Es ist nur wieder so eine gute alte Lobhudelei und ein Zementieren des längst verstaubten, redundanten Kanons.
Ja, also die Figur der Anna, also Freuds Tochter, gespielt von Liv-Lisa Fries. Eine Zeit lang wusste ich nicht, was soll das, weil ich halt diese Grundprämisse so spannend eigentlich fand, dass ich keinen Ballast eigentlich gebraucht hätte. Und dann ist es wieder so, wo ich dachte, okay, der macht halt auch was mit der Figur. Aber diese Figur ist ja, ich möchte nicht sagen wertlos, aber wozu ist die überhaupt da? Das ist halt wieder so eine Art Subplot. Das hat mich wirklich gestört, weil du hast ja schon erwähnt, Freud hat Probleme, sage ich mal, damit, dass seine Tochter lesbisch ist und sie ist ja auch sehr, ja, möchte ich sagen, ein sehr gehorsames Kind, um es mal so auszudrücken. Aber der Film macht daraus ja auch wirklich gar nichts. Also er traut sich ja dann noch nicht mal wirklich dann auch mal Freud kritisch zu betrachten und ihm mal wirklich dann als in Anführungszeichen Arsch auch mal hinzuschreiben, der einfach es nicht hinbekommt, zu seiner Tochter zu stehen. Das gleiche ist bei C.S. Lewis, der halt auch ein paar Sachen sagt, wo ich als, ich sag's wie es ist, halt ungläubiger Mensch auch mir denke, ah, irgendwie kriegt mich das nicht so. Also der Film, der hat halt keinerlei Biss. Das ist echt schade, weil, ich wiederhole mich, von der Grundausgangslage ist der hochgradig spannend und interessant, aber vielleicht wäre es besser gewesen, den A, mit einem besseren Drehbuch auszustatten und B, einfach auf eine Theaterbühne zu stellen, wo sich einfach zwei fähige Schauspieler in ihren Rollen diskutieren und unterhalten. Aber hier, Freud hier des Glaubens ist halt für mich einfach nur so ein halbgarer Fernsehspielfilm, der es halt irgendwie kurz vor Weihnachten in die Kinos geschafft hat.
Ja, absolut. Der Film kämpft halt auch sehr darum, ein wenig Dynamik zu erlangen, was ihm aber absolut nicht gelingt. Dann gibt es also zum Beispiel einen Bombenalarm, wo dann auf sehr plumpe Weise die Gelegenheit kommt, C.S. Lewis Kriegstrauma zu zeigen. Oder Freud hat immer mal wieder extreme Schmerzen im Kieferraum aufgrund seiner Krebserkrankung, die dann aber plötzlich wieder wegscheinen, um dann wieder ganz plötzlich aufzutauchen, anstatt dass sie kontinuierlich stärker werden, umso mehr seine Medikation nachlässt im Laufe des Tages. Einer der Subplots ist nämlich, dass seine Tochter Anna um jeden Preis Morphium besorgen muss, was auch damals das gängige Mittel und heute auch noch das gängige Schmerzmittel, gerade bei Tumorschmerzen ist. Aber wenn denn jemand dringend dieses Mittel braucht und einerseits schon längst abhängig ist, was Freud da bereits war, denn er war ja auch die längste Zeit seines Lebens abhängig von Kokain oder später dann Morphium, was auch nie so richtig gezeigt wird, obwohl es eben sehr interessant gewesen wäre und auch zu seinem Charakter gehört, ohne dass das schlecht ist, ja, also das ist nicht sein charakterlicher Fehler, es ist einfach nur eine Eigenschaft, die wichtig gewesen wäre. Das ist einfach völlig unsortiert und dieses Gespräch, das die beiden haben, dreht sich halt auch im Kreis. Die reden immer wieder um die gleiche Sache herum, ohne irgendwie wirklich was Interessantes zu diskutieren oder irgendwas, was entscheidende Aspekte über ihr Leben enthüllt. Es geht immer nur wieder um Freuds Beziehung zu seiner Tochter und um C.S. Lewis Beziehung zu Gott.
Ja. Tja, die eine holt das Morphium. Was macht Gott? Ja. Ich meine, die Tochter kommt mit Morphium nach Hause, ne? Das geht ja nicht Gott. Ja, also ich habe da auch ehrlicherweise nichts weiter beizufügen. Ich war halt, also ich muss ehrlich sein, ich habe nicht erwartet, dass es ein guter Film wird, weil ich im Vorfeld schon ein paar Sachen gelesen habe. Ich dachte, ah, okay, ob das sowas für mich ist. Aber ich war dann schon wirklich sehr, ja, erbost, klingt immer so ein bisschen hart, aber ich kam sehr enttäuscht aus dem Kino, weil der Film halt wirklich von der Grundidee so toll eigentlich ist. Und du hast ja auch mit Matthew Good und Anthony Hopkins oder auch Lisa Fries ja wirklich auch einen tolle Darsteller. Aber irgendwie traut sich der Regisseur Matt Brown ja wirklich zu keiner Zeit diesen Idolen mal so ein bisschen gegen Schienenbein zu treten. Und das brauchst du halt schon, ja. Also ich sage hier gar nicht, dass ich erwarte, dass der sich diesen Figuren respektlos nähern soll, aber sie vielleicht mal hin und wieder mal wirklich als Menschen wahrzunehmen und nicht halt eben als diese Koryphäen in ihrem jeweiligen Bereich. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, und ich hoffe jetzt bitte keine bösen Stimmen, aber Bonania ist ja auch scheiße langweilig, sorry.
Ja, das ist nicht nur sehr langweilig, es ist auch an vielen Stellen sehr frauenfeindlich, also regelrecht sexistisch und misogyn und auch mit deutlich rassistischen Anklängen, also eine Buchreihe, die nicht nur einfach schlecht gealtert ist, sondern von Anfang an problematisch war.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe nur die Filme gesehen. Du hast mich erwischt, okay. Ich habe nie Narnia gelesen. Jetzt ist es raus. Mensch. Ich habe aber Herr der Ringe gelesen und natürlich spielt Tolkien hier auch eine Rolle. Es gibt sogar manche Momente, wo ich wirklich das Gefühl hatte, dass dem Film Tolkien, der gar nicht wirklich anwesend ist, viel wichtiger ist und viel interessanter gemacht wird, als jetzt C.S. Lewis, der gerade halt in der Praxis von Sigmund Freud steht. Das muss man auch erstmal schaffen.
Ja, immerhin etwas. Also jedenfalls ist das definitiv nicht der Freud-Film, den man braucht. Und vielleicht könnte man noch was zu den Schauspielenden sagen, nämlich, dass auch Anthony Hopkins hier dieser Rolle nicht wirklich Tiefe geben kann. Man hat das Gefühl, dass er es nicht wirklich versucht, sondern einfach nur seine Anthony Hopkins-Nummer abzieht.
Ey, ganz ehrlich, also nichts gegen Anthony Hopkins, aber da gebe ich halt vollumfänglich recht. Also der hatte ja jetzt vor ein paar Jahren diesen Oscar-Erfolg mit The Father und da fand ich ihn auch wirklich toll und der ist auch ein großartiger Schauspieler. Aber so, ich meine, ich weiß nicht, wie alt er ist, also älter als wir beide zusammen vermutlich, aber irgendwie, oh, ich finde die Rollen, die er jetzt so spielt, das ist halt so, ja, er kann's, aber da fehlt mir irgendwie so ein bisschen so, ich nenne es mal das Feuer. Das ist alles so, ja, ich nehm's noch mit. Aber dass ich jetzt wirklich, dass er mich umgehauen hat, das habe ich jetzt echt schon länger nicht mehr erlebt, wenn ich ehrlich bin. Und das ist schade, weil die Rolle von Freud, nicht nur, dass er ihm optisch durchaus ähnlich sieht, das wäre auch, glaube ich, potenziell da gewesen, dass er hier nochmal wirklich mal einen raushauen hätte können. Und ich möchte ihm gar nicht die Schuld dafür geben. Ich mache tatsächlich die Schuld dem Drehbuch und vor allem der Regie. Die stecke ich der Schuld zu, weil ich es kann, weil ich hart bin. So.
Ja, das mag man durchaus tun. Ich denke, es wäre wirklich mehr als überfällig, einen kritischen Film über die beiden zu machen. Abgesehen davon wirkt dieser ganze Film auch so redundant, da das Gespräch ja in keiner Weise fundiert ist, sondern einfach nur hypothetisch. Und dann frage ich mich, warum bringt man diese hypothetische Konfrontation, ohne irgendwelche Ideen wirklich dafür zu haben? Es ist ja nicht mal eine reale biografische Episode und dann auch voll von peinlichem Name-Dropping. Also, dass man dann natürlich auch irgendwie einen 5-Minuten-Moment haben muss, wo Tolkien auftaucht. Denn C.S. Lewis und Tolkien waren ja quasi Buddies. Tolkien aber der definitiv sympathischere von beiden. Warum? Man kann vielleicht noch anmerken, dass Liv Lisa Fries als Anna Freud recht gut spielt. Also, die würde ich sogar als beste Darstellung dieses darstellerisch eher bescheidenen Films.
Was hältst du davon, einfach so Lewis und Freud Ghost Surfing oder so? Das wäre mal, das würde ich mir angucken. Die beiden Dudes schön am Strand von Maui.
Ja, also keiner von beiden ist für mich so der Strand, der Beach Buddy, ne?
Deswegen,
aber
ja.
wenn Anna auch mitkommt, dann ja.
Mit genügend Morphium geht ja alles.
Genau, wenn nur mal eine Flasche Morphium zu. Also ja, das ist mein Fazit. Also Freud jenseits des Glaubens oder wie der Film im Original heißt, Freud's Last Session. Klingt so ein bisschen, als ob Freud eine Domina wäre. Aber gut, ist ja nah dran. Mit einer Flasche Morphium definitiv
das unterschreibe ich einfach so, das war auch nicht mein Film. Wenn ihr ihn trotzdem sehen wollt, am 19. Dezember startet er in den deutschen Kinos. Ich sage vielen Dank bis hierhin fürs Zuhören. Denkt dran, Telestammtisch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Wir haben eine Webseite www.tele-stammtisch.de und wir haben auch einen Discord-Community-Server. Da schaut einfach mal in die Shownotes nach, da findet ihr alle weiteren Infos und sogar die Links, auch glaube ich zu unseren anderen Social-Media-Plattformen. Denn wir sind ja überall, wir sind Legion, wir sind viele. Und damit sage ich Tschüss und Lieder, dir gebührt das letzte Wort.
Ja, also als kleines Gegenmodul zu Freuds viel zu viel gelesenen Schriften könnt ihr euch ja mal anschauen, was seine Tochter Anna so verfasst hat. Die war nämlich auch Psychoanalytikerin und zumindest ein wenig vernünftiger als ihr Vater. Damit verabschiede ich mich.
Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Telestammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmlich über Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Shownotes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.